Deutschlandfunk Kultur Literatur
mit René Agiger. Im Herbst 1919, vor genau 100 Jahren, erscheint ein Gedichtband namens Menschheitsdämmerung. Ein Band mit Gedichten von Gottfried Benn, von Else Lasker-Schüler, von Georg Trakl und von ungefähr 20 weiteren Dichtern. Ein Band mit einer verwickelten Vorgeschichte und mit einer sehr erstaunlichen Nachgeschichte. Das Erstaunlichste daran ist, dass manche dieser mehr als 100 Jahre alten Gedichte und Verse so klingen, als wären sie direkt in unsere Gegenwart hineingeschrieben, in den Herbst 2019. Wie kommt es, dass das so wirken kann? Warum trifft das auf manche Gedichte vielleicht zu, auf andere aber nicht? Um diese Frage und auch einige andere kreist diese Stunde, eine Stunde Gespräch und Lesung mit Eva Geulen, Literaturwissenschaftlerin, zugestaltet aus New York, und mit Fabian Hinrichs, Schauspieler hier in Berlin im Studio. Beide, Eva Geulen, Fabian Hinrichs, Meister ihres Fachs, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Herr Agiger.
Über Gedichte kann man wahrscheinlich besser sprechen, wenn man zumindest eins mal gehört hat. Zuerst, bevor wir eins hören, bevor wir das erste Gedicht der Sammlung hören, ganz kurz die Frage: Lesen Sie eigentlich im Alltag auch Gedichte oder nur als Teil Ihrer Arbeit, Eva Geulen in New York?
Ja, der Unterschied zwischen Arbeit und Alltag, der ist nicht so besonders groß. Und natürlich lese ich in der Lehre. Ich habe eine Vorlesung zu Lyrik gemacht und das Schönste daran war eigentlich, die Gedichte laut zu lesen. Und wenn ich sie nur für mich alleine lese, dann meistens ganz viel auf einmal. Es gibt aber auch Gedichte, zu denen kehre ich immer wieder zurück. Das sind also verschiedene Modi des Lesens.
Ja, zu denen Sie zurückkehren? Goethe, oder?
Naja, eher schon Ben als Goethe, aber Goethe auch.
Okay, eher schon Ben als Goethe, das behalten wir mal im Hinterkopf. Fabian Hinrichs, wie ist das mit Ihnen? Lesen Sie auch im Alltag manchmal Gedichte?
Ja, immer wenn ich allein bin. Also meine Frau und ich lesen doch, ja, weiß nicht, ob es viel ist. Ich bin ein bisschen bekannt mit einem Kollegen von Ihnen, Frau Josef Vogel, und der liest also dann wahrscheinlich mehr. Also ich weiß nicht, aber dann, wenn wir lesen, aber Gedichte würde ich nie mit ihr zusammen lesen. Das mache ich dann doch wirklich immer alleine. Meistens, wenn ich melancholisch bin, tatsächlich. Also wenn es mir nicht gut geht, dann greife ich zum Gedicht.
Okay, dafür ist diese Gedichtsammlung Menschheitsdämmerung vielleicht nicht der schlechteste Ort, dann, um zurückzukehren. Ich habe es gerade schon gesagt, lassen Sie uns doch mal ein Gedicht hören zur Einstimmung oder zum Eingang, um reinzukommen. Und zwar jenes Gedicht, das am Anfang dieser Sammlung steht. Das heißt Weltende. Ist einigermaßen berühmt. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. Ist eine Zeile, die manche Leute einfach so kennen. Aber jetzt bin ich mal still und wir hören zu.
Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Dankeschön, Fabian Hinrichs. Weltende von Jakob van Hoddis. Und ich muss sagen, mich hat die Art, wie Sie es gelesen haben, tatsächlich sofort schon alleine deshalb ergriffen, weil Sie es relativ langsam vorgetragen haben.
Es ist vielleicht auch Unvermögen. Ich kann gar nicht anders als langsam. Ich kann schnell, aber da überhole ich mich immer selbst. Aber ich kann gar nicht anders. Also es ist halt so. Aber ich glaube, da weiß Frau Gollen vielleicht da mehr aus der Lehre. Ich glaube, so schnell, es gibt vielleicht auch Jandl-Geschichten oder so, die ganz schnell oder was weiß ich, aber Gedichte an sich schnell runter zu lesen, Markus Lanz ähnlich, glaube ich, ist nicht gut, um überhaupt dem Dichten vom Gedicht überhaupt nahe zu kommen.
Eva Geulen, wie ging es Ihnen denn, wenn Sie das gehört haben, vorher gelesen, jetzt gehört?
Ja, ich würde es auch eher langsam lesen und ich glaube, dass es auch dazu zwingt, weil es zwar um Dynamik geht, aber die Syntax eigentlich sehr schlicht ist, sodass man im Unterschied zu anderen Gedichten, die einen sozusagen vor sich hertreiben, hier eigentlich gezwungen ist, sich an diese kurzen Sätze zu halten und dadurch kommen automatisch eine Verlangsamung herein.
Ja. Ja, also Sie lesen das Gedicht jetzt ja zum x-ten Mal. Ist Ihnen jetzt irgendwas aufgefallen, was Ihnen vielleicht sogar neu war, wenn Sie es gehört haben?
Ich glaube, dazu habe ich es einfach zu oft gelesen. Wenn man einmal was so oft gelesen hat, dass man es auswendig kann, dann ist es sehr schwer, dem noch eine neue Seite abzugewinnen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das Gedicht auch was Lustiges hat. Können Sie das nachvollziehen?
Durchaus. Das ist ja ein bisschen wie eine Spielzeugwelt, wenn Dachdecker abstürzen und entzwei gehen. Menschen gehen eigentlich nicht entzwei, sondern Figürchen gehen entzwei. Und das Weltende in dem Vers und an den Küsten liest man, steigt die Flut, schrumpft im Grunde auf eine Zeitungsnotiz zusammen. Das hat auch was Groteskes und Komisches, vor allem dann auch der Hinweis darauf, die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Das ist, glaube ich, der Kontrast zwischen dem, was man unter einem Weltende erwartet und der Art und Weise, wie das Gedicht das sozusagen minimalisiert.
Ja, Jakob van Hoddis ist der Dichter. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen schon genannt habe. Weiß man, ob der tatsächlich sich auf eine Zeitungsnotiz oder auf Zeitungsnotizen überhaupt bezieht? Ist das bekannt?
Also dazu kann ich jetzt eigentlich nichts
nicht schlimm.
Sagen, ob das wirklich so ist.
Jedenfalls mutet das so an, als ob da sowas wie Zeitungsmeldungen vorkommen.
Man könnte sagen, was auf einer Zeitungsseite, also man kann sich das vorstellen, dass auf einer Zeitungsseite verschiedene Nachrichten versammelt sind und dass er die dann neu in diesen Versen montiert hat. Durchaus möglich.
Ja. Fabian Hinrichs, hat das Gedicht auf Sie eher lustig oder eher traurig gewirkt? Oder ist das eine abwegige, komische Frage?
Nee, die Frage ist nicht komisch. Wahrscheinlich, das liegt ja nah beieinander und man muss ja sehr ernst sein, um heiter sein zu können. Und ich kann dem eigentlich gar nicht mehr viel beifügen, weil natürlich diese Wendungen vom Spitzenkopf und Menschen gehen in zwei und die Eisenbahn, das Kleine, das Große, grotesk ist ja immer, dann muss man auflachen manchmal, obwohl es furchtbar ist. Gerade weil es furchtbar ist, ist sozusagen das Lachen dann das Instrument, um Distanz wiederherzustellen zum Schrecklichen.
Ich habe eingangs ja behauptet, dass es Verse gibt in dieser Lyriksammlung, von denen zumindest ich manchmal den Eindruck hatte beim Wiederlesen, dass sie fast direkt in unsere Gegenwart rufen. Bei diesem allerersten Gedicht, bei diesem Eröffnungsgedicht Weltende, das ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür. Da sind ja so kleine apokalyptische Andeutungen oder so. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, Eisenbahnen fallen von den Brücken. Das sind alles so, ja, Weltende-Assoziationen. Und mir scheint das so in so eine Welt reinzupassen, in denen viel von Klimakatastrophen die Rede ist, von Ängsten, die geschürt werden und so weiter. Ist das etwas, was ich teilen kann als Rezeptionseindruck, Eva Gollen, oder bin ich damit allein?
Ja, es gibt solche Momente. Es gibt aber auch sehr viel Trennendes. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht von Ivan Goll über den Panama-Kanal. Und da ist zunächst davon die Rede, dass es ein Frevel an der Erde ist. Technik wird eigentlich perhorresziert. Aber dann mündet das Ganze in eine Weihe, in ein weihevolles Ende, in eine Art Hymne auf dieses technische Wunder. Und ich glaube, zur Signatur des Expressionismus gehört das im Verhältnis zu Technik und damit auch zu Umweltzerstörung, sie in hohem Grade ambivalent sind. 1912 erscheint Marinettis Futurismus-Manifest mit dem Satz, ne, ein Automobil ist schöner als die Nike von Samothrake. Das haben die Autoren und Autorinnen alle, eigentlich gibt es ja nur eine Autorin, muss man sagen, nämlich Else Lasker-Schüler. Aber dieses haben sie gelesen. Und die Ambivalenz aus Verherrlichung von Technik und Perhorrisierung, die haben wir heute in der Weise, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls nicht in dieser Art von Ambivalenz, in diesem Versuch auch der Erhöhung des technischen, der technischen Möglichkeiten.
Können Sie das noch mal ein bisschen besser erklären? Vielleicht bei diesem, also eine technische Angelegenheit, die mir in diesen Gedichten recht oft vorzukommen scheint, ist die Eisenbahn.
Ja.
Also tatsächlich schon in diesem Weltende-Gedicht, das Stadler-Gedicht, das Sie gerade genannt haben, dann gibt es von Stadler eben auch diese Fahrt über die Kölner Rheinbrücke, wenn ich mich recht erinnere. Mm. Liegt das so auf der Hand, um 1910, 12, 19 Eisenbahnen so nach vorne zu rücken?
Die Eisenbahn haben wir ja nun schon etwas länger. Ebenso wichtig übrigens ist auch die Gasbeleuchtung. Ja, das spielt auch immer wieder eine Rolle. Ich glaube, die Eisenbahn hat mehr zu tun mit der Erfahrung von Geschwindigkeit und Beschleunigung als einfach nur Signatur von Technik zu sein. Mhm. Ja? Da geht es um Verkehr, es geht um Großstadt und nicht so sehr um die Eisenbahn als solche.
Ja, aber können Sie vielleicht Ihren Gedanken von dieser Ambivalenz der Technik gegenüber noch ein bisschen erklären?
Also das beste Beispiel ist vielleicht wirklich dieses Gedicht über den Panama-Kanal,
okay,
in dem der Eingriff, die Verbindung zweier Ozeane als Frevel an der Erde kritisch perspektiviert wird, aber das Ganze mündet am Ende unter dem Stichwort Weihe in eine hymnische Verbrüderungsszene über diesem Kanal.
Ja.
Als technisches Wunderwerk, auch als kollektive Arbeit. Arbeit spielt übrigens auch eine ganz wichtige Rolle.
Ob wir das mal ganz kurz anhören wollen vielleicht? Ich suche den Titel gerade.
Das heißt eigentlich, glaube ich, einfach nur Panama-Kanal.
Ivan Goll, der Panama-Kanal. Dritte Strophe. Doch die Erde bäumte sich vor all dem Frevel, ihr rindiger Leib, ihr dürstender Wand sich gequält, wie eine Natter, wenn sie neu sich schält. Aus den Schluchten schwerte gelber Schwefel. Letzter Abschnitt. Und wenn diese Tore sich öffnen werden, wenn zwei feindliche Ozeane mit Gejubel sich küssen, oh, dann müssen alle Völker weinen auf Erden.
Ivan Goll.
Ja. Und da sieht man eigentlich sehr schön das Ineinander von Katastrophe und Neubeginn. Und das ist, glaube ich, das Grundthema des Expressionismus.
Das Ineinander von Katastrophe und Neubeginn.
Und Neubeginn. Von, wie es heißt, in einem der Überschriften, mit denen die vier Abschnitte der Anthologie überschrieben sind. Erweckung, Empörung, aber auch Untergang und Neuanfang.
Ja, und am Ende Liebe zum Menschen.
Ja, das ist das Stichwort.
Ja.
Erlösung. Also Untergang und Erlösung, was ja eigentlich auch ein christliches Motiv ist. Und es gibt viele christliche Motive, die aber in der Form ganz anders abgewandelt werden. Aber es geht immer um diesen Zusammenhang von Untergang, Neuaufbruch, Vergänglichkeit und Erlösung. Und der Topos ist dann das neue Menschengeschlecht. Ja. Einer schreibt an einer Stelle, die Umwelt kann uns nicht erlösen, sondern nur der Mensch kann den Menschen erlösen. Und dieses Pathos, das ist uns, darauf ging ja die Frage zunächst, das ist uns heute eher fremd.
Ja, das scheint mir auch so. Und auch die Möglichkeit einer Erlösung oder eines Neubeginns, trotz des grünen Kapitalismus, erscheint mir auch völlig fern. Also ich würde überhaupt keinen Menschen kennen, der an einen Neubeginn glaubt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie einen kennen, ich kenne keinen. Also man kann sich, es gibt ja diese berühmte Sentenz, dass man sich eher das Ende der Welt vorstellen kann als ein Ende dieser Wirtschaftsordnung.
Ja.
Ja, es dauert in diesem ganzen Band ja doch recht lang, bevor Liebe und Mensch wieder zusammengedacht werden. Zunächst mal beginnt ja alles mit Katastrophen, mit Sturz und Schrei, mit Zusammenbruch, mit Tod, mit Ängsten, mit Depressionen auch, oder? Also ich habe das Gefühl, dass die Motive, auf die man stößt, in den ersten Abschnitten doch alle eher dunkel sind. Oder vergucke ich mich da?
Nein, das stimmt. Depressiv waren übrigens eine ganze Reihe der Autoren, von denen sich ja auch dann weitere tatsächlich umgebracht haben. Es stimmt, dass zunächst die dunkleren Motive dominieren, aber doch nicht ausschließlich, würde ich sagen. Aber Religiöses ist auch in Sturz und Schrei. Ne? Drei Engelgedichte von Trakel, Lasker, Schüler und Heim. Dann die Götter bei Ehrenstein. Also es ist nie ganz eindeutig.
Ja.
Und ich würde sagen, selbst bei Ben, in der Mischung aus grotesker Darstellung. Selbst da klingen sozusagen christliche Erlösungsmotive indirekt nach.
Albert Ehrenstein. Verzweiflung. Wochen. Wochen sprach ich kein Wort. Ich lebe einsam, verdorrt. Am Himmel zwitschert kein Stern. Ich stürbe so gern. Meine Augen betrübt die Enge. Ich verkrieche mich in einen Winkel. Klein möchte ich sein, wie eine Spinne. Aber niemand zerdrückt mich. Keinem habe ich Schlimmes getan. Allen Guten half ich ein wenig. Glück, dich soll ich nicht haben. Man will mich nicht lebend begraben.
Fabian Hinrichs mit Albert Ehrenstein, Verzweiflung. Liege ich da richtig, dass man die dunklen Töne dieses Gedichtes kaum noch unterbieten kann?
Nein, das kann man wahrscheinlich nicht, denn das höchste der Gefühle in dieser Verzweiflung ist das Bedürfnis, lebendig begraben zu werden. Aber ja, nicht einmal das ist ihm gegönnt. Und tiefer kann man wahrscheinlich in die Verzweiflung nicht sinken.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass in diesem ersten Abschnitt der Sammlung, die, haben Sie gerade schon gesagt, Sturz und Schrei heißt, das ist das erste dieser Abschnitte, dass da die dunklen Töne doch vorherrschen, die ja eben depressiven. Und Sie haben gerade schon gesagt, dass das ja in den Lebensgeschichten nicht weniger dieser Dichter tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat.
Ja, das hat es. Und vielleicht zu den interessantesten Dokumenten ist eigentlich ist die Art und Weise, wie sie sich selber für Pintos ursprüngliche Anthologie charakterisiert haben. Es gibt keinen, der einen einfachen biografischen Abriss gegeben hat, da studiert, das gemacht. Ivan Goll schreibt zum Beispiel über sich, Ivan Goll hat keine Heimat. Durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet, hat kein Alter. Seine Kindheit wurde von entbluteten Greisen aufgezogen. Den Jüngling meuchelte der Kriegsgott. Und das ist eigentlich symptomatisch, sowohl in der Darstellung wie in dem, was ihm widerfahren ist, für diese in der Anthologie versammelte Generation.
Ja, wenn wir für einen Moment mal bei diesen Lebensgeschichten bleiben, kurz mal zum Klammern. Das sind jetzt, Sie haben es zitiert, aus biografischen Notizen der Sammlung Menschheitsdämmerung. Inwiefern ist das symptomatisch? Also kann man tatsächlich sagen, dass alle der, ich glaube, 23 Dichterinnen und Dichter Verfolgte gewesen sind?
Ja, alle sind verfolgt gewesen, auf die eine oder die andere Weise. Es hat eine Reihe von Selbstmorden gegeben an verschiedenen Orten. Jemand wie Georg Heim ist mit 23, 24 ertrunken beim Eislaufen. Die anderen haben sich entweder umgebracht, sind in Konzentrationslagern gelandet. Es gab eine Reihe von Schizophrenen. Es sind wirklich Lebensläufe, die von der Auseinandersetzung, also Jugend in der wilhelminischen Ära, aber schon in der Krise nach 73 geboren, also nach der Krise 1873 und dann durch den Ersten Weltkrieg gegangen. Und die blicken als junge Menschen schon auf ihr Leben als ein Vergangenes zurück. Und was mich an Pintos Sammlung immer interessiert hat, ist, dass er schon zum Zeitpunkt des Erscheinens eigentlich sagt, das ist jetzt vorbei. Das ist nicht der Anfang, sondern das ist das Ende. Als die Anthologie erscheint, sind schon 3 der Dichter tot. 22 sind es noch mehr und 59 sind sie fast außer Pintus und Brenn und Becher eigentlich alle gestorben. Und dieses Bewusstsein, eine Generation zu sein, die eigentlich nur diese 10 Jahre zwischen 1910 und 20 gelebt hat, das ist merkwürdig. Also das Selbstbewusstsein der Generation und dass es mit ihr schon vorbei ist.
Ja, 1919 ist ja...
Erst nennt er es ein abgeschlossenes Dokument, die Anthologie. Und 1922, als die Neuauflage kommt, da sagt er, sie ist auch ein abschließendes Dokument. Und man sei jetzt schon in einer Phase der Stagnation und die Epoche sei vorbei. Und zu diesem abschließenden Charakter hat natürlich seine eigene Anthologie viel beigetragen.
Ja, 1919 ist ja tatsächlich für diese Gedichte ein ausgesprochen eigenartiges Ersterscheinungsdatum. Ein Jahr zuvor ist der Krieg zu Ende gegangen. Und zwar nicht irgendein Krieg, sondern der Krieg schlechthin. Das heißt unter anderem, dass die meisten Gedichte, nicht alle, aber die meisten sind eigentlich vor 1914 erschienen. Stimmt das?
Also ich glaube, viele sind vor 1914 erschienen. Viele hatte er aber auch gesammelt. Und er hat wirklich, wie er sagt, also Pintus, 10 Jahre lang gelesen. In gewisser Weise ist der Krieg nicht die epochale Zäsur. Sie ist sozusagen Teil der Gedichte, taucht in den Texten ja auch auf. Und ja, einige sind auch im Krieg schon früh gefallen, wie ja bei den bildenden Künstlern auch. Aber insgesamt geht es wirklich um die Einheit der Dekade und nicht um die Zäsurierung, die wir eigentlich für die wichtige halten, also vor 1914 und nach 1918.
Alle Autoren, Sie haben gerade auch schon gesagt, es gibt nur eine Frau dabei, Else Lasker-Schüler, sind relativ jung. Spielt das auch eine Rolle bei der Art und Weise, wie da gesprochen oder gedichtet wird?
Ja, das spielt auch eine wichtige Rolle und auch das Bewusstsein einer Jugend, die in den Strukturen, die vor 1914 herrschten, das ist natürlich auch die Zeit der Jugendbewegung, sich nicht ausleben konnte. Deswegen hieß das bei Ivan Goll, also Opfer von entbluteten Greisen, die sich in einem völlig vergreisten System weiterhalten, obwohl die Zeit fortgeschritten ist. Und dieses, also man kann wirklich von einer ödipalen Revolte dieser Generation sprechen. Das merkt man vor allem auch nicht nur in der Lyrik, sondern auch in der Dramatik. Da wehren sich die Söhne gegen ihre Väter. Der berühmteste Text ist das Urteil von Kafka.
Ja, also ödipale Dramatik heißt auf Deutsch, Söhne wehren sich gegen Väter. Aber warum eigentlich? Und was ist das für eine Vätergeneration, gegen die sich diese Söhne hier wehren?
Das ist die wilhelminische Generation, die, obwohl nach 1873, nach der Wirtschaftskrise, klar ist, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, die überkommenen Werte weiter propagiert, in den Schulen weiter pflegt und auf den Widerstand einer rebellischen jungen Generation trifft, die sich mit allem, was ihr zu Gebote steht, dagegen wehrt.
Also 1919 ist das erste Mal, dass diese Sammlung zusammengestellt wird von Kurt Pintus, der letztlich, muss man sagen, der Sachwalter oder Entdecker und Archivar des Expressionismus, der expressionistischen Lyrik geworden ist mit diesem Band. 1922 hat er, haben Sie auch gerade gesagt, schon abschließend auf diese Dekade von 1910 bis 20 geschaut. Und eine wichtige Neuausgabe dieses Buches ist dann 1959 rausgekommen. Da sind wir mitten in der jungen Bundesrepublik oder in der früheren Bundesrepublik. Die Erstausgabe des Buches liegt 40 Jahre zurück. Und wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Also die Reihenfolge müsste man jetzt eigentlich umdrehen. Jedenfalls eine komplett andere historische Epoche. Und dennoch oder deshalb, das ist jetzt meine Frage, ist die Menschheitsdämmerung in dieser Bundesrepublik nach 1959 nochmal so ein Bestseller geworden? Es gibt Leute, die sagen, die bestverkaufte Gedichtsammlung in deutscher Sprache überhaupt je. Wie wäre das zu erklären?
Ja, der Revival des Expressionismus in den 50er Jahren ist ein sehr interessantes Phänomen. Ben hat auch eine Anthologie, in etwa 55, glaube ich, auch Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts. Es gab eine große Nachfrage und es gibt diese Äußerung, dass uns, also von den Zeitgenossen der 50er Jahre, diese Lyrik wieder erregt. Derjenige, der diese Ausgabe aber jetzt vorgenommen hat, und der ein alter Mann da ist und einer der wenigen, der überlebt hat, nämlich Kurt Pintus selber, sieht diese Rezeption außerordentlich kritisch. Zwar ist vergleichbar die Situation einer Generation, die nun aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, aber er schreibt in der Neuausgabe, ich zitiere, diese neue Generation der 50er Jahre, sie fanden sich in einer zerstörten Welt. Sie hatten aber nichts aufzubauen und zu verkünden, denn die Trümmer reichten gerade hin, eine neue Wirtschaft, ein neues privates Dasein zu schaffen. Das heißt, er sah das eigentlich kritisch und vermisste genau den Erlösungsgestus und mokierte sich auch ein bisschen darüber, dass nun in den 50er Jahren diese 40 Jahre alte Lyrik nachgeahmt wurde. Es gab den bösen Satz davon, dass also mit Blick auf die Autoren, es wurde gebechert, gewerfelt und gezecht. Also das ist kritisch.
Muss man ganz kurz erklären, dass das alles Wortspiele mit Dichternamen sind. Ne?
Das wollte ich gerade hinzufügen. Ah, ja? Also das ist Johannes R. Becher, das ist Franz Werfel und das ist Paul Zech. Und die werden, also er selbst sah sehr wohl, dass man die eine Seite, die Untergangsstimmung, gutierte, sich aber für das Zerstörerische eigentlich nicht so interessierte. Und das hängt, also der andere Ort, wo man das, die Veränderung dieser Rezeption sehen kann, ist an dem Ruhm des späten Ben, der zum Star der Bundesrepublik geworden ist.
Ja, es gibt in der Sammlung ja so 3, 4, vielleicht 5 Namen, die tatsächlich einfach prominente Autoren geworden sind, sodass man sie aus der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts nicht wegdenken kann. Else Lasker-Schüler, Georg Trakl, Georg Heim und definitiv Gottfried Benn. Vielleicht auch Johannes R. Becher, der in den gleichen 50er Jahren ja zum Kulturfunktionär in der DDR aufgestiegen ist.
Das ist der Dichter der Hymne Auferstanden aus Ruinen. Und das ist vielleicht auch noch, ja.
Viele Schulen tragen seinen Namen im Osten.
Ja. Ja, ist also ein großer Kultusminister geworden. Also Bechers Politkarriere in der DDR und Benns später Ruhm sind unter verschiedenen Verhältnissen eigentlich analog zu denken. Und zu den Aufregungen dieser Anthologie damals 1919, 1920 gehört es da eigentlich diejenigen, die sozusagen, wo die Wege sich trennen zwischen Linken und Rechten. Ja, Ben gilt dann als Rechter, ist auch kurz mit den Nazis liiert. Gleichzeitig dichtet er aber in der frühen Zeit eigentlich genauso wie Johannes R. Becher. Und dort ist sozusagen noch versammelt und vereint, was sich dann auch politisch in sehr verschiedenen Richtungen entwickelt. Ja. Es gab viele Kommunisten in dieser Generation. Karl Otten sagt, ich weiß, das Heil kommt von Osten, die sich in der Arbeiterbewegung engagiert haben. Es gibt viele Gedichte über Arbeit, was wir so vorher auch nicht hatten.
Ja. Können Sie vielleicht in einem Satz noch mal andeuten, was Sie meinen mit Becher und Ben haben damals in Ihren jugendlichen Anfängen in dieser Sammlung ähnlich oder noch mehr als ähnlich gedichtet?
Ja, ich glaube, das ist die Formzertrümmerung, der Zweifel an der Wirklichkeit, des Erlösungspathos, auch die Provokation, all das, finde ich, ist da relativ nah beieinander. Das ist aber vielleicht auch ein Effekt dieser Anthologie. Wenn man jetzt nur Becher oder nur Ben-Gedichte lesen würde, würde sich das nicht einstellen. Aber Pintus, man muss das schon ernst nehmen, wenn er sagt, das ist also eine Symphonie. Das ist eine wirklich nicht nur eine Sammlung, sondern ein komponiertes Ganzes, in dem natürlich die Autoren dann auch, weil sie ja auch viele Gedichte, weniger Autoren, die rücken näher zusammen. Man erkennt sozusagen bestimmte Motive, es gibt bestimmte Wörter, die tauchen immer wieder auf. Die Belastung der Substantiva, der Ruin, der Syntax, das vereint sie alle.
Ja, vielleicht weil Sie diesen Ausdruck Symphonie der Dichtung gerade nochmal gesagt haben und wir ohnehin gerade ja so ein bisschen die Ausgabengeschichte angeschaut haben. Ursprünglich hieß das Ding Symphonie jüngster Dichtung im Untertitel. Das ist auch der Untertitel, den die Neuausgabe im Rowohlt Verlag, die jetzt gerade ganz frisch auf dem Markt ist, wieder aufnimmt. Zwischendurch, ganz viele Jahrzehnte, war aber der Untertitel ein Dokument des Expressionismus, kleingeschrieben, ohne Serifen, also sehr, sehr so avantgarde-mäßig. Also auch daran kann man ganz schön diese 100 Jahre währende Rezeptionsgeschichte expressionistischer Lyrik ablesen. Wir beschäftigen uns jetzt noch mal kurz mit dem Symphonischen und hören zu. Fabian Hinrichs hat hoffentlich aufgeschlagen, Gottfried Benn, Kleine Aster, 1912 geschrieben und 1919 aufgenommen in die Sammlung Menschheitsdämmerung.
Gottfried Benn, Kleine Aster. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus, unter der Haut, mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase, ruhe sanft, kleine Aster.
Fast möchte ich die Pause noch länger stehen lassen. Eva Gollen, haben Sie einen Kommentar zu dem Gedicht?
Wo sehen Sie, vielleicht ist das auch ein bisschen unfair in diesem Gedicht, aber die Erlösung?
Also, es ist sozusagen, es ist einerseits ein desillusionierendes, ja, aber der Schluss jetzt bezogen auf die kleine Aster, um die es ja geht, Ruhe sanft, das ist das Requiescat in Pace. Ruhe sanft.
Einfach liturgische Formel.
Ist eine liturgische Formel.
Sie meinen die Erlösung im Tod?
Nein, ich glaube, es geht um den Umschwung vom Tod auf diese kleine Aster, auf einen Gegenstand. Viele dieser Gedichte arbeiten mit dem Prinzip der Inversion zwischen Lebendigem und Toten, zwischen Menschen und Sachen. Und damit arbeitet das auch. Aber das Ganze ist eigentlich eine Erzählung, in der es dann nicht mehr um den Menschen, sondern um die kleine Aster geht. Und die kommt aber, wenn man so will, in den Genuss der liturgischen Formeln, die dem Menschen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist jetzt nicht dasselbe wie das Erlösungspathos, aber es schwingt so etwas mit.
Weil es eben für den Menschen nichts Erlösendes ist, das meine ich.
Nein.
Ich wollte Sie jetzt hier nicht festnageln, sondern durch Zufall, bevor René Agiga mich angesprochen hat für die Sendung, habe ich durch Zufall im Bücherregal die Briefe von Ben entdeckt. Und die habe ich dann immer mal gelesen, auch wenn es mir wieder mal nicht so gut ging. Und diese geballte Depression auf 200 Seiten in jedem Brief, die muss sich ja nicht unbedingt in Gedichten niederschlagen. Aber so, ich habe dann natürlich auch einige Gedichte wieder gelesen. Und deswegen war ich gerade stutzig, weil ich als Nicht-Literaturwissenschaftler das so nicht entdeckt habe. Ich habe immer diese Ernüchterung und diese Mattheit. Ja. Jeder Brief ist unterzeichnet mit Ihr alter Ben oder Ihr sterbender Ben, obwohl er noch gar nicht so alt ist.
Waren das die Briefe an Oelze? Oder
an alle möglichen Menschen. Oelze, aber auch an diverse Frauen. Immer aus der Wohnung heraus und immer traurig.
Ja. Immer auch traurig und ja, und Bier und Tabletten. Viel bei Ben.
Ja, und die
ich sehe das vollkommen. Ich will auch nicht sagen, genau, aber zum Beispiel, es gibt ja ein Gedicht, das trägt auch den Titel Requiem. Da liegen sie kreuzweis, nackt und wie im Paradies. Ja? Ja. Das sind Formeln, die werden zitiert, die werden destruiert. Aber ich glaube, es hält sich in ihnen immer auch etwas durch, das aber jetzt einen anderen Gegenstand hat. Das meinte ich damit. Das ist was anderes als das Erlösungspathos eines Stadler.
Und was man dieser kleinen Aster, glaube ich, auch ablesen kann, ist eine Verschiebung des Blickwinkels oder Verschiebung des Fokus weg vom Menschen, oder? Also es steht nicht die Krone der Schöpfung, der Mensch im Zentrum, sondern eben diese Aster.
Ich wollte mit einer Sache noch reingrätschen, wenn ich darf.
Bitte gerne.
Ganz kurz nur, denn ich glaube, zur Rezeptionsgeschichte des Expressionismus gehört auch, vor allem wenn es um die Frage der politischen Haltung der Gedichte und der Autoren geht, die Expressionismusdebatte von 1936 im Exil zwischen Lukács, Brecht und anderen. Die fragen sich nämlich mitten im Faschismus, ob eigentlich nicht der Expressionismus und seine Destruktion der Form, die allerdings auch immer ein Formpathos enthält, vor allem die Formexperimente nicht eigentlich sozusagen zum Faschismus beigetragen haben. Und diese Rezeption, es ist, glaube ich, eine wichtige Frage, weil es da um das Verhältnis von Formexperimenten und Politik geht. Und das ist so als so eine Art Kontrapunkt zu der Rezeption, zu der etwas, naja, wenn man Pintus ernst nimmt, zahnlosen Rezeptionen in den 50er Jahren, ein ganz anderer Kontext.
Ja.
Das wollte ich nur noch hinzufügen.
Ja, ich verstehe das. Allerdings täte mir ein bisschen Anschauung gut. Was ist denn ein bisschen genauer gemeint mit Formexperimenten oder Formlosigkeit. Es gibt, was mir so als Nicht-Literaturwissenschaftler auffällt, wenn ich durch diese Sammlung blättere, nicht so wenige Gedichte, in denen einfach einzelne Worte ganze Verse sind zum Beispiel oder in denen Vers für Vers das Ausrufezeichen regiert. Also wo jedenfalls syntaktische Regeln nicht mehr richtig aufzufinden sind. Ist sowas zum Beispiel gemeint?
Ja, sowas ist gemeint. Und bei Stramm, der eigentlich nur aus Substantiven seine Lyrik zusammenbaut, ist das sehr häufig. Pintus sagt Einwortlyrik, Einschlaglyrik, das gibt es. Aber es bezog sich auch auf das Thematische, auf die Enttabuisierung von Erotik, Sexualität, Geburt, Tod, Krankheit, all das, was wir aus den frühen Morgedichten von Ben kennen.
August Stramm verzweifelt, August Stramm Schwermut. Das sind, glaube ich, zwei ganz schöne Beispiele, die wir vielleicht auch mal kurz anspielen, anhören, um zu verstehen oder zu veranschaulichen, was da gemeint ist.
August Stramm, Schwermut. Schreiten, streben, Leben sehend, schauern, stehen, Blicke suchen. Sterben wächst. Das Kommen schreit. Tief stummen vier.
August Stramm, ein Beispiel für Formsprengung. Ist das ein gutes Beispiel für das, was Sie meinen?
Das ist ein gutes Beispiel. Aber als vorhin von der Ambivalenz zwischen Untergang und Erlösung die Rede war oder von der Ambivalenz gegenüber der Technik. Man muss dasselbe auch sagen, wenn man über Formsprengung in dieser Anthologie redet. Es gibt die Form Sprengung, aber es ist gleichzeitig immer wieder der Glaube daran, dass diese neuen Formen eben nicht nur zerstörerisch, sondern Neuanfang, Neugründung sind. Vielleicht kann man es so sagen, Ben sagt an einer Stelle, die Expressionisten, das waren die Gläubigen einer neuen Wirklichkeit, und eines alten Absoluten. Und das alte Absolute ist, dass sie mit der Form ringen, aber an die Form auch glauben. An einem Satz sei es vielleicht noch deutlich gemacht. Ja. Kurt Pintus sagt in der Einleitung, diese Generation ist charakterisiert durch die Intensität, und dann kommen vier Substantive, des Gefühls, der Gesinnung, des Ausdrucks, der Form. Alle in einer Reihe. Wir würden heute sagen, Gesinnungsästhetik ist das Gegenteil von Ausdrucksästhetik. Die sind Gegensätze. Mhm. Und da sieht man aber, dass das zusammengehört. Die Gesinnung und der Ausdruck, die Formzersprengung und das Forminteresse. Und es gibt ebenso viele Gedichte, auch Sonette, strenge Form, die durchgereimt sind, wie es Texte gibt, die nur aus Wortfetzen bestehen.
Ja, kann ich Sie so richtig verstehen, dass man diesen Glauben an die Form auch, ja, das überwölbt so ein bisschen die auch politischen Katastrophen und menschlichen Katastrophen?
Ja. Ja, das ist der Glaube an die Möglichkeiten der Form. Und zum Expressionismus, glaube ich, gehört, dass damit eben auch verbunden ist die Hoffnung auf eine Leistung der Kunst. Qua Form. Ben hat das noch bis in die 50er Jahre vertreten. Aber die Parallelenentwicklung, die Dadaisten zum Beispiel, die haben gesagt, der Expressionismus, der glaubt ja noch an die Kunst. Wir wollen die Kunst zerstören. Und das ist zeitgleich, das ist 1916.
Wir hören jetzt Else Lasker Schüler, ein alter Tibet-Teppich.
Deine Seele, die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lama-Sohn auf Moschuspflanzen thron, wie lange küsst dein Mund den meinen wohl und Wang die Wange, bunt geknüpfte Zeiten schon?
Ich stelle eine holzschnittartige Frage, Eva Gollen. Hat dieses Gedicht mehr mit Gefühl oder mehr mit Form zu tun?
Ach, das ist alles so verwoben wie der Tibet-Teppich. Das kann man wirklich nicht trennen. Und ich glaube, Else Lasker hat vielleicht einfach die hinreißendsten Liebesgedichte überhaupt geschrieben.
Ja.
Vielleicht kann ich als Kommentar zu dem Gedicht nochmal das zitieren, was nun Else Lasker Schüler in der Originalausgabe von 1919 über sich gesagt hat. Die Rabbinertochter schreibt also: Ich bin in Theben, Ägypten, geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte 5 Jahre im Morgenlande und seitdem vegetiere ich. Zitat Ende.
Ui.
Ja, die war auch nicht immer glücklich.
Nee,
und ist spät 1940 in Jerusalem dann auch sehr vereinsamt gestorben.
Ja. Und arm.
Nein,
wo sehen Sie denn die Verbindung zu heute? Also ohne, das würde mich, weil ich würde auch den teilweisen Eindruck von Herrn René Agiger auch teilen, dass man, es ist vielleicht erstmal nicht scharf selbst analysiert, woher denn diese Projektion auf diese Gedichte kommt, dass man denkt, naja, okay, manchmal ist von Flut die Rede, von Untergang und so weiter. Und natürlich jetzt die ganzen Demonstrationen und auch eine Jugend, die sich ja auch mehr oder minder ödipal, also natürlich sind viel mehr Frauen dabei.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja, zum Beispiel.
Das ist schon ein Unterschied. Wo würden Sie denn die Bezüge zum Heute sehen?
Also ich glaube, dass vor allem ein gewisser Umgang mit Apokalypse und auch was heute ein Echo findet, ist auch eine gewisse Tendenz zu einer Archaik. Und vielleicht verwechseln wir da manchmal auch, was bei den Expressionisten sozusagen archaische Zitate sind, mit dem, was wir heute unter Erde verstehen. Also diese Passage aus dem Panama-Kanal mit dem Frevel an der Erde. Das ist ein Diskurs, der in bestimmten Kontexten auch wieder eine Rolle spielt, und ich meine aber, dass aufs Ganze gesehen es da so etwas wie Verwechslungen gibt. Das ist nicht illegitim. Ja? Aber ich würde genauso beharren auf dem, was uns und diese Generation, was uns daran auch fremd geworden ist. Dieses Pathos und diese Investition in die Formsprengung und die Formbindung und deren Zusammengehörigkeit und die ganze Vorstellung, dass die Kunst die Menschheit erlösen kann. Davon sind wir weit entfernt. Das haben die aber in gewisser Weise geglaubt, wenn ein Johannes R. Becher singt, ich an die 20-Jährigen in einem anderen Gedicht sagt, die apostrophiert, sie anredet und dann sagt, ja, und ich singe euch die neue Marseillaise. Das, glaube ich, ist ein ganzer Komplex, der eigentlich historisch untergegangen ist und der eigentlich schon 1920 und 1919, jedenfalls wenn man Pintus Glauben schenkt, untergegangen war.
Ich danke jetzt erstmal ganz herzlich Eva Gollen und wir lassen das letzte Wort Else Lasker Schüler, ein Lied.
Hinter meinen Augen stehen Wasser, die muss ich alle weinen. Immer möchte ich auffliegen mit den Zugvögeln. Fort, bunt atmen mit den Winden in der großen Luft. Oh, ich bin so traurig. Das Gesicht im Mond weiß es. Drum ist viel samtne Andacht und nahender Frühmorgen um mich. Als an deinem steinernen Herzen meine Flügel brachen, fielen die Amseln wie Trauerrosen hoch vom blauen Gebüsch. Alles verhaltene Gezwitscher will wieder jubeln, und ich möchte auffliegen mit den Zugvögeln fort.
Dankeschön, Fabian Hinrichs.
Vielen Dank.